Die Nachrichten von SRF von 17 Uhr mit Marco Kalle. Die Gegenreaktion von China auf die angekündigten US-Zölle. Die Pläne des Bundes, um mehrfach straffällige Ausländer schneller auszuschaffen. Und eine Kampagne gegen den Einsatz von zu viel Pflanzenschutzmittel im Aargau. Das sind unsere Themen. Und noch der Blick aufs Wetter morgen. Sonnig bei 20 bis 23 Grad. China lässt die Zölle, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, nicht auf sich sitzen und ergreift Gegenmaßnahmen. Ab nächsten Donnerstag sollen auf alle US-Waren, die nach China eingeführt werden, zusätzlich 34% Zoll fällig werden. Das ist genau so viel zusätzlicher Zoll, wie Trump auf chinesische Waren angekündigt hatte. SRF-China-Korrespondent Samuel Emch sagt zur Gegenreaktion:
Das ist eine überraschend harsche Antwort aus Peking. Seit Trumps Amtsantritt hat die USA ja bereits dreimal Zölle auf chinesische Güter angehoben. Im März hatte China noch zurückhaltender reagiert, hat seinerseits Zölle auf einzelne US-Agrarprodukte angehoben. Expertinnen und Experten gingen jetzt eigentlich auch davon aus, dass Peking weiterhin so vorgehen wird, aber nun dreht man eben doch stärker an der Eskalationsspirale.
China hat weiter angekündigt, Klage einzureichen bei der Welthandelsorganisation WTO. Die US-Zölle verletzten nämlich die Regeln der WTO. International wächst die Sorge vor weiteren Zöllen und Gegenzöllen. Die Börsenkurse stürzen wegen der Ankündigungen teils ab, wie letztmals vor 5 Jahren bei Ausbruch der Corona-Pandemie. Ausländerinnen und Ausländer, die mehrfach kriminell werden, sollen den Behörden weniger oft durch die Maschen gehen. Bund und Kantone wollen darum eine Arbeitsgruppe einsetzen. Inlandredaktor Matthias Strasser berichtet.
Ziel der neu geschaffenen Taskforce Intensivtäter sei es, kriminelle Ausländerinnen und Ausländer öfter zu inhaftieren. Auch Ausschaffungen sollen in der Folge konsequenter durchgeführt werden, schreibt das Staatssekretariat für Migration SEM. Bund und Kantone sollen der Taskforce melden, wenn besonders auffällige Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich auf ihrem Radar auftauchen. Auch Menschen, die bereits in Haft sind und ausgeschafft werden sollen, fallen neu in den Zuständigkeitsbereich der Taskforce. Sie solle sicherstellen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, sagt Daniel Bach vom SEM.
Es geht um diejenigen Fälle, bei denen das Strafrecht ein bisschen an seine Grenzen kommt. Das sind Personen, die zwar sehr viele Bagatelldelikte begehen, aber quasi zu wenig kriminell sind, um längerfristig in Haft gesetzt zu werden, die aber eben so viele Delikte begehen, dass wir der Meinung sind, dass sie gestoppt werden müssen, weil die Bevölkerung und wir einfach nicht bereit sind, dieses Verhalten zu akzeptieren von Personen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben.
Oft handle es sich bei den Betroffenen um Asylsuchende aus Nordafrika. Bei den Delikten gehe es etwa um Ladendiebstähle oder um den Handel mit kleineren Mengen Drogen. Das Staatssekretariat für Migration rechnet mit 50 bis 100 Fällen für die Taskforce. Diese soll zunächst 1 Jahr lang arbeiten.
Mit dem Frühlingswetter beginnt auch die Gartensaison. Beim Kampf gegen Läuse oder bei Pilzbefall greifen viele Hobbygärtnerinnen und Gärtner zu Pflanzenschutzmitteln. Diese können in Gewässern aber Schaden anrichten und weil in vielen Aargauer Trinkwasserfassungen Rückstände nachweisbar sind, startet der Kanton nun eine Sensibilisierungskampagne. Mehr dazu von Regionalredaktorin Karin Zimmermann.
Mit der Aktion Gartenchemiker sollen private Anwenderinnen und Anwender für einen sparsamen und richtigen Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln sensibilisiert werden. Vielen sei nicht bewusst, welche Auswirkungen ein falscher Umgang damit im eigenen Garten hat, sagt Alda Breitenmoser, Leiterin des Amtes für Verbraucherschutz beim Kanton Aargau.
Problematik ist, dass das nachher über Kanalisation direkt ins Trinkwasser kommt und dass wir das nachher wieder als Trinkwasser zu uns nehmen. Und das tut uns nicht gut, das tut den Kleinstlebewesen nicht gut im Gewässer und das ist die grosse Problematik, die wir haben.
Viele der chemischen Pflanzenschutzmittel sind im Laufe der vergangenen Jahre verschwunden, aufgrund von Gesetzesanpassungen. Dennoch stehen bei vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern noch alte Flaschen mit umweltschädlichen Pflanzenschutzmitteln rum. Alda Breitenmoser empfiehlt:
Wenn Produkte älter als 5 Jahre sind, rate ich allgemein, dass man sie entsorgt, dass man sie zur Gemeinde bringt oder ins Gartencenter zum richtigen Entsorgen.
Wenn trotzdem Pflanzenschutzmittel verwendet werden, sei wichtig, dass diese nicht in der Nähe von Flüssen und Bächen oder auch nicht auf Park- und Vorplätzen eingesetzt werden und die Mittel richtig dosiert werden.
Der britische Komiker Russell Brand muss sich wegen Vorwürfen der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das hat die zuständige Polizeibehörde mitgeteilt. 2 Jahre lang wurde ermittelt, nachdem Medien über die Vorwürfe berichtet hatten. Nun wird Brand unter anderem wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und sexueller Nötigung angeklagt. Die Vorfälle gehen laut der Mitteilung der Polizei auf die Jahre 1999 bis 2005 zurück. Insgesamt werfen 4 Frauen dem Komiker sexuelle Übergriffe vor. Brand bestreitet die Vorwürfe. Dann weiter mit den Börsendaten, mitgeteilt von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.665 Punkten. Das ist ein Minus von 5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 4,1%. Der Euro wird zu 93,83 gehandelt und der Dollar zu 85,63. Das Wetter. Auch morgen ist es sehr sonnig. Erst gegen Abend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Nach einer kühlen Nacht wird es wieder warm mit 20 bis 23 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Fabian Wüthrich.
SRF 2 Kultur.
Der israelisch-deutsche Philosoph Omri Böhm darf nicht bei der Gedenkfeier in Buchenwald sprechen am Sonntag. Von welcher Seite Druck ausgeübt wurde und warum der Leiter der Gedenkstätte nachgegeben hat, darüber spricht er gleich hier im Studio 2. Am Mikrofon kurz nach 5 ist Irin Klüter.
Thank you.
Got My Mojo Working mit einem Trio um Monty Alexander. Eigentlich hätte der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm am kommenden Sonntag in Buchenwald bei einer Gedenkfeier sprechen sollen. Vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager befreit. Allerdings hat ihn Jens Christian Wagner, der Leiter der Gedenkstätte, vor wenigen Tagen wieder ausgeladen, wegen des Drucks der israelischen Regierung. Omri Böhm hat sich immer wieder auch kritisch gegenüber der israelischen Politik geäußert. Mit Jens Christian Wagner hat Ruth Willi gesprochen. Sie wollte wissen, auf welche Weise die israelische Regierung Druck ausgeübt hat.
Im Vorfeld der Gedenkveranstaltung am kommenden Sonntag in Buchenwald gab es Druck aus der israelischen Botschaft in Berlin, die verlangt hat, dass Herr Böhm nicht in Buchenwald spricht. Und in dieser Situation stellte sich heraus, dass die Überlebenden in diesen Konflikt zwischen uns und der Botschaft mit hineingezogen wurden.
Wie war das? Wie wurden die mit einbezogen?
Naja, es gab Anrufe bei Überlebenden und sie drohten instrumentalisiert zu werden. Sie wurden gewissermaßen vor einen Loyalitätskonflikt gestellt, zum einen loyal zu ihrer Regierung zu sein, auch wenn sie möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar mit der Regierung Netanyahu nicht einverstanden sind, und auf der anderen Seite die Loyalität zur Gedenkstätte zu haben. Und dieser Situation wollte ich die Überlebenden auf gar keinen Fall aussetzen, dass sie gewissermaßen zerrissen werden, dass sie instrumentalisiert werden, dass man an ihnen herumzerrt. Und aus diesem Grund haben wir dann vereinbart, die Rede von Herrn Böhm auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr in Weimar bzw. Buchenwald zu verlegen.
Das heißt, wenn der Druck nur auf Sie ausgeübt worden wäre, dann wäre das für Sie in Ordnung gegangen. Aber dass die Betroffenen einbezogen wurden und auf diese Druck ausgeübt wurden, das war für Sie ausschlaggebend dafür, dass Sie Omri Böhm ausgeladen haben.
Richtig, das war für mich ausschlaggebend. Wenn es nur auf uns den Druck gegeben hätte, dann hätten wir das ausgehalten. Aber die Überlebenden sind hochbetagte, seelisch häufig verletzte Menschen zwischen 90 und 103 Jahren, die uns jetzt besuchen. Und diese Leute einer solchen Konfliktlage auszusetzen, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe die Aufgabe als Gedenkstättenleiter, die Überlebenden zu schützen. Das ist meine höchste Priorität und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, die Rede von Omri Böhm zu verschieben.
Wie beurteilen Sie diese Einflussnahme durch die israelische Regierung respektive Botschaft?
Das steht tatsächlich in einem größeren internationalen Zusammenhang. Wir erleben ja weltweit, dass die liberalen Demokratien von rechtsautoritären Regierungen in die Zange genommen werden. Und diese Regierungen betreiben wirklich knallharte Geschichtspolitik. Und das, was die Netanyahu-Regierung jetzt über die Botschaft in Berlin gemacht hat, das sehe ich in diesem Kontext.
Und wie stehen Sie dazu?
Wir haben die Aufgabe, wissenschaftlich basierte, quellengestützte Auseinandersetzung mit der Geschichte zu betreiben. Und deswegen setzen wir uns affirmativen ideologischen Zugriffen auf die Geschichte. Wir setzen uns der Fake History, der Revision von Geschichte oder ihrer Indienstnahme für aktuelle politische Zwecke entgegen. Das ist die Aufgabe der Gedenkstätten, darauf zu achten, dass wir uns wirklich sauber, kritisch und immer auch mit einem ethischen Kompass ausgerüstet mit der Geschichte und damit dann aber auch mit der Gegenwart auseinandersetzen.
Sie bleiben also dabei, es ist in Ihrer Kompetenz, wen Sie einladen, in der Gedenkstätte zu sprechen.
Ja, selbstverständlich. Das ist unsere Aufgabe. So wie aber übrigens jeder die Möglichkeit hat, daran Kritik zu äußern. Auch die israelische Botschaft. Der würde ich nicht dir das Recht absprechen, ihre Meinung dazu zu äußern. Ich finde, wir sind in einer freien Gesellschaft. Sie kann ihre Meinung durchaus dazu sagen, nur Druck sollte nicht ausgeübt werden.
Das war Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Omri Böhm soll nun zu einer anderen Gelegenheit als Referent eingeladen werden. Und wenn Sie nun mehr wissen möchten über die Gedanken und Positionen von Omri Böhm, er war vor einem Jahr im Gespräch hier auf SRF 2 Kultur, als er den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhielt. Sie finden das Audio online unter Verteidigung des Humanismus, Kulturtalk mit Omri Böhm. Thank you. John Hood, eine junge Luzerner Band von ihrem Album Body Semantics. Kaum ein Land hat seine Popkultur in den letzten Jahren so erfolgreich in die Welt hinausgetragen wie Südkorea, zum Beispiel mit K-Pop. Die Girlgroup Blackpink, oder vielleicht erinnern Sie sich an diesen Gassenhauer. Der Rapper Psy war damit omnipräsent. Und auch der koreanische Film feiert international Erfolge, wie das Oscar-prämierte Drama Parasite oder der Streaming-Hit Squid Game. Wie Kultur aus Südkorea zu einem globalen Phänomen geworden ist und welches Kalkül dahinter steckt, das zeigt jetzt die Ausstellung Hallyu – The Korean Wave im Museum Riedberg in Zürich. Kulturredaktorin Anna Matjaszewicz hat mir erzählt, was sie dort gesehen hat.
Ja, man sieht wirklich viel. Die Ausstellung ist sehr bunt, sie ist laut und sie macht sofort klar, dass koreanische Kultur, die ist wirklich vielseitig. Natürlich läuft K-Pop und die passenden Musikvideos dazu, aber es geht noch weiter. Zum Beispiel erfährt man, wo der Hype um koreanische Hautpflege eigentlich herkommt, und es gibt auch ein paar Tech-Überraschungen. Wusstest du, dass der erste MP3-Player aus Südkorea kam?
Nein, dann hätte ich wahrscheinlich eher auf die USA getippt.
Ja, und auch der Touchscreen kommt aus Südkorea. All diese Errungenschaften werden im Museum eingebettet in die Geschichte des Landes.
Und liegen diese Errungenschaften denn in der Vitrine zum Angucken oder gibt's da auch Popkultur zum Anfassen, sag ich mal?
Ja, es ist eher eine Ausstellung zum Schauen. Also du siehst koreanische Haute Couture, Requisiten, Filmplakate von K-Dramen, aber auch historische und zeitgenössische Werke. Und daneben in der Beschreibung, da verbirgt sich oft die spannende Geschichte dazu. Also es ist nicht wirklich interaktiv, es sei denn, du hast Lust, auf der Tanzfläche K-Pop-Choreografien zu üben. Das kann man machen, muss man aber nicht.
Es ist ja wirklich ein Phänomen. K-Pop und südkoreanische Serien sind überall. Squid Game bricht Streaming-Rekorde, K-Pop füllt große Konzerthallen. Wie hat das Südkorea geschafft?
Ja, das ist kein Zufall und das wird in der Ausstellung ersichtlich. Südkorea hat in den 90er Jahren erkannt, dass Popkultur nicht nur Unterhaltung ist, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Dazu führten verschiedene Dinge. Ein einprägsamer Fakt ist, dass der Film Jurassic Park 1993 weltweit mehr Geld eingespielt hat als Hyundai mit dem Verkauf seiner Autos in den USA. Und Hyundai war damals ein sehr wichtiges Exportgut von Korea. Das war dann der Aha-Moment. Man kann mit Kultur Geld verdienen. Also wurde die Kreativindustrie gezielt gefördert. Und heute ist Hallyu ein Milliardengeschäft.
Hallyu heißt übrigens eben koreanische Welle. Das heißt, es ist also Kultur mit Kalkül. Wie genau hat denn der Staat diese kreative Welle angestoßen und wer profitiert am meisten davon?
Der Staat hat gezielt investiert in Filmförderung, Ausbildungsprogramme, in Technik. Große Konzerne wie Samsung oder CJ Entertainment haben das mitgetragen. Und heute profitieren Streamingdienste, Mode-, Musik- und Kosmetikfirmen und natürlich das Land selbst als starke Marke mit globaler Strahlkraft.
Das heißt, Südkorea nutzt seine Popkultur gezielt, um weltweit präsent zu sein?
Genau, eine sogenannte Soft-Power-Strategie. Es geht dabei nicht nur um Musik oder Serien, sondern auch darum, das Image des Landes positiv zu prägen. K-Pop-Fans lernen durch Songtexte Koreanisch und wer K-Dramen schaut, träumt vielleicht von einer Reise nach Seoul. Eine sanfte kulturelle Eroberung, wenn man so will.
Ist diese Ausstellung im Museum Riedberg also mehr als nur ein kultureller Einblick oder steckt da auch ein gewisser Konsumgedanke dahinter?
Ja, die Ausstellung gibt zwar sehr spannende Einblicke, aber auch der Museumsshop zeigt, wie stark Hallyu auf Konsum setzt. Da gibt's Lichtsticks, K-Pop-Fanartikel, Hautpflege, alles Teil einer cleveren Verkaufsstrategie. Hallyu ist also nicht nur Kultur, sondern eben auch ein globaler Markt.
Südkorea hat die Popkultur also nicht nur kultiviert, sondern eben auch zum Wirtschaftsmotor gemacht. Wer die koreanische Welle aus Kultur, Technik und globaler Markenbildung sehen will, kann sich die Ausstellung Hallyu – The Korean Wave anschauen bis Mitte August im Museum Riedberg in Zürich. We'll be right back. Eine Band um den Perkussionisten Sapo Martinez, der wichtig war für den frühen Latin Jazz. Und hier bis zu den Kulturnachrichten noch ein Song mit Amy Winehouse von ihrem Album Back to Black.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hip and the way you like the dregs. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you like the dregs. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dregs. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
Die Stimme von Amy Winehouse hier im Studio 2 und mit ihr ist es 5:30 geworden.
Kulturnachrichten.
Bei mir ist Ruth Willi und wir schauen zuerst nach Bern. Dort ist die Städtische Kulturkommission im Februar in die Kritik geraten, nachdem Vorwürfe von Antisemitismus laut wurden gegen ein Mitglied der Kommission. Wir haben darüber berichtet hier auf SF2 Kultur. Jetzt hat der Gemeinderat reagiert.
Er hat den Palästina-Aktivisten Dino Dragic-Stybor nicht erneut in die Kulturkommission gewählt. Die Mitglieder der Kulturkommission müssten sich an die grundlegenden Regeln des Respekts und der Toleranz halten. Diese Regel habe Dragic-Stybor missachtet. Dragic-Stybor hatte auf den sozialen Medien Hasskommentare veröffentlicht gegen Kunstschaffende, die sich nicht vorbehaltlos für die palästinensische Sache aussprachen. Neu umfasst die Kulturkommission der Stadt Bern übrigens 50 Mitglieder. Das sind 5 mehr als bislang.
Dann stellt sich die Frage, stehen die Theater in Berlin vor der Privatisierung?
Die Frage stellt der Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB. Der Sender beruft sich dabei auf eine interne E-Mail der Berliner Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson. Demnach soll für die Theater über einen Wechsel der Rechtsform diskutiert werden. Auf eine Anfrage des Senders reagierte die Senatskulturverwaltung verhalten. Sie verwies auf laufende Gespräche zwischen dem regierenden Bürgermeister und den Bühnen.
Nun gibt es ja viele Theater in Berlin. Welche wären betroffen?
Alle 5 landeseigenen Theater, darunter die Volksbühne, das Deutsche Theater und das Maxim-Gorki-Theater. Das Land Berlin beschloss zuletzt deutliche Sparmaßnahmen für die Kultur. Als Reaktion darauf hat etwa die Volksbühne 2 Produktionen in dieser Saison gestrichen.
Das also die Lage der Theater in Berlin, die Ausstrahlung auf die gesamte deutschsprachige Theaterlandschaft haben. Zuletzt kein Zuhause für E.T., eine Originalfigur aus dem Film von Steven Spielberg, hat bei einer Versteigerung in New York keinen Käufer gefunden.
Das teilte ein Auktionshaus mit. Das Auktionshaus schätzte den Wert im Vorfeld auf 600 bis 900.000 Dollar. Die E.T.-Figur ist gut 1 Meter groß und ist eines von 3 Modellen, die bei den Dreharbeiten Anfang der 80er Jahre benutzt wurden. Sie stammt aus der Sammlung des italienischen Spezialeffekte-Künstlers Carlo Rambaldi. Der gewann 1983 für seine Arbeit am Film E.T. einen Oscar. Deutlich über dem Schätzpreis ging dagegen eine seiner Skizzen weg. Die wechselte für 53.000 Dollar die Hand.
Dann braucht's also weiterhin diese Bitte.
E.T. nach Haus telefonieren.
Thank you.
Das Avishai Cohen-Trio war das vom Album «From Darkness». Und jetzt große Besetzung hier im Studio 2, das Luzern Jazz Orchestra zusammen mit der Sängerin Lucia Kadocz als Gast im Stück «No, thank you, sir, I'm not alone».
Minha verdade, minha povo e oração. São Vicente, Santana, no Mirage. E quem vem de terra de carnaval, tropeça na paz do coladeira pra levar e trazer pra riba e pra baixo, pra ficar vinho lá. Som coube na voz lá do outro mar. Oi, 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 bu bem de longe pra invadir o xinti. Lapido na povo tá de banha, verdade, minha povo e oração. São Vicente, Santana, no Mirage. E quem que vem de terra de carnaval, pés na paz do coladeira pra levar e trazer pra riba e pra baixo, pra ficar de meu lado.
Coladeira, eine brasilianisch-portugiesische Band, die sich von kapverdischen Klängen inspirieren lässt. Die Freiheit, die Jazz bietet, kann so schön wie erschreckend sein, das sagt der israelische Pianist Yaron Erman.
The beauty of jazz is someone telling you, okay, just play what you hear, just play who you are. And that could sound scary, because first of all you have to ask yourself, okay, who am I, what do I have to say?
Die Schönheit von Jazz liegt darin, dass dir jemand sagt, spiel einfach, was du hörst, spiel, wie du bist. Und das kann erschreckend sein, weil zuerst muss man sich fragen, okay, wer bin ich denn, was habe ich zu sagen? Yaron Erman ist heute Abend im Gespräch in Jazz und World aktuell um 9 hier auf SRF 2 Kultur. Darüber erzählt er auch, wie es kam, dass er erst mit 16 Jahren Klavier zu lernen begann, also extrem spät. Wir hören ihn jetzt von seinem neuen Album Radio Paradise, das heute erscheint, hier daraus das Stück Trust. Thank you.
it. Have mercy on my soul, for I fear I may lose it. There's a million ways to die, and I've been walking them all. But something kept me going every time I wanted to fall. Now I'm stranded here with a ton of debris, with a million pieces of what I thought could be me. I spent a lifetime to fill this gaping hole. It got bigger and bigger like a malicious moon. Fed it hate, fed it all my love. It kept screaming for more, never had enough. Swallowed my hope, drank all my dreams, devoured my world, and all that remains is a mountain of guilt, a shipload of shame, and the bitter reckoning. I am to on my soul, for I fear I might lose it. There's a million ways to die, and I've been walking them all. But now I'm too tired to keep standing tall. I'm stranded here with a ton of debris, with a million pieces of what I thought could be me. And this infinite sadness that keeps pouring like rain, in a bitter recognition that I am to be.
Was bleibt, All That Remains, ein eigener Song aus dem Logbook vom Sänger und Pianisten Hendrix Akle. In Serbien reißen die Proteste nicht ab. Hier der Hörtipp für die Reportage dazu morgen in der Sendung International.
Seit Wochen gehen die Menschen in Serbien auf die Straße. Sie protestieren gegen die allgegenwärtige Korruption im Land und fordern einen funktionierenden Rechtsstaat. Angeführt wird der Protest von den Studierenden. Doch längst ist daraus ein Volksaufstand geworden. Bauern, Lehrerinnen und Rentner gehen gemeinsam mit der jungen Generation auf die Straße.
I have never felt so much love for my country.
Sie habe noch nie so viel Liebe für ihr Land verspürt. Nie habe sie sich einer solchen Vielfalt an Menschen so nahe gefühlt, sagt die junge Studentin Sophia. Die Menschen eint die Wut auf Präsident Aleksandar Vučić. Doch bislang weigert er sich, auf die Forderungen einzugehen. Hören Sie dazu die Sendung International, hier im Radio oder jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio.
Watermelon Man hier in der Version von Mongo Santa Maria im Studio 2 auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 18 Uhr mit Mario Storni. Es sei eine harsche Reaktion, sagt unser Korrespondent, zu den Gegenzöllen, mit denen China auf Trumps Zölle reagiert. Und höhere Mehrwertsteuer und höhere Lohnbeiträge, so will die zuständige Ständeratskommission die 13. AHV-Rente finanzieren. Und das Wetter, morgen sonnig bei 20 bis 23 Grad. China lässt die Zölle, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, nicht auf sich sitzen und ergreift Gegenmaßnahmen. Ab nächsten Donnerstag sollen auf alle US-Waren, die nach China eingeführt werden, zusätzlich 34% Zoll fällig werden. Das ist genauso viel zusätzlicher Zoll, wie Trump auf chinesische Waren angekündigt hatte. SRF-China-Korrespondent Samuel Emch sagt zur Gegenreaktion:
Das ist eine überraschend harsche Antwort aus Peking. Seit Trumps Amtsantritt hat die USA ja bereits dreimal Zölle auf chinesische Güter angehoben. Im März hatte China noch zurückhaltender reagiert, hat seinerseits Zölle auf einzelne US-Agrarprodukte angehoben. Expertinnen und Experten gingen jetzt eigentlich auch davon aus, dass Peking weiterhin so vorgehen wird, aber nun dreht man eben doch stärker an der Eskalationsspirale.
China hat weiter angekündigt, Klage einzureichen bei der Welthandelsorganisation WTO. Die US-Zölle verletzten nämlich die Regeln der WTO. International wächst die Sorge vor weiteren Zöllen und Gegenzöllen. Die Börsenkurse stürzten wegen der Ankündigung teils ab, wie letztmals vor 5 Jahren bei Ausbruch der Corona-Pandemie. Und nicht nur die Aktienmärkte sind unter Druck, auch der Ölpreis befindet sich seit den Zollankündigungen von Donald Trump auf Talfahrt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel heute im Vergleich zu gestern um über 5 US-Dollar und kostete rund 64,78 Dollar. Damit fiel der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren. Ende kommenden Jahres bekommen Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz erstmals eine 13. AHV-Rente ausbezahlt. Für den Bund bedeutet dies Mehrkosten in Milliardenhöhe. Noch immer ist dabei